habe uns heute eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen, mitgebracht und lese sie euch jetzt vor. So rum, ist es richtig? Ich bin ganz durcheinander. Die kennt ihr natürlich alle, diese Stelle. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und da heißt es: Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus. Angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatten, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt, wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu den anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Der Text klingt ja auch ehrlich gestanden erstmal ziemlich unlogisch. Es geht ja auch, also mir ging es jedenfalls so, manches Mal klingen für mich auch Bibelstellen, als würden die Personen gar nicht miteinander reden, als würde es irgendwie alles aneinander vorbeigehen. Die Menschen reden und verstehen Dinge einfach ganz anders als Jesus. Und in den ersten Bibellesejahren von mir, als ich selber die Bibel gelesen habe, da hat mich das immer völlig verwirrt. Da habe ich immer gedacht, das kann gar nicht sein. Jesus antwortet gar nicht auf die Frage von den Menschen und so. Erst als ich begreifen durfte, dass wir als Menschen eben immer von diesem irdischen Horizont, den wir haben, ausdenken und Jesus aber immer mit Himmel antwortet, da konnte ich das dann nachvollziehen. Und deswegen klingt das auch so. Und natürlich muss dieses Gleichnis aus irdischer Sicht völlig unlogisch klingen, ist doch klar. Ich gehe das jetzt nochmal durch, das ist ein Gleichnis, und benutze dafür mal heutige Begriffe. Also, da ist der Gutsherr ein Unternehmer. Da sind Arbeitskräfte in Vollzeit und in Teilzeit. Da gibt es einen Tageslohn oder ein Gehalt, sagt man heute. Wir sind gewohnt, dass Teilzeitkräfte weniger Gehalt erhalten als Vollzeitkräfte. Ihr Beschäftigungsumfang ist ja auch geringer. Das hätten wir auch erwartet, auch in diesem Gleichnis. Als der Unternehmer, der Gutsherr, zum zweiten Mal losgeht, also gegen 9 zur dritten Stunde, da vereinbart er übrigens nicht einen Denar, sondern sagt: Ich gebe dir, was recht ist. Ich habe das natürlich auch überlesen, immer irgendwie. Ich habe gedacht, na gut, der hat einen Denar gesagt, und dann ist es ja auch logisch, weil der arbeitet ja weniger, also kriegt er einen Anteil von diesem Denar. Das war mit Sicherheit den Menschen damals auch schon genauso. Er ist ja eine Teilzeitkraft, er arbeitet ja nicht so lange, also kriegt er nicht mehr einen ganzen Denar, sondern, keine Ahnung, 75% von dem Denar. So. Und wenn es was dann recht ist, dann wäre das doch eigentlich ein korrekt ausgerechneter Teil dieses Denars. Wer weniger arbeitet, wird auch weniger Geld bekommen. Aber dann wird es eben spannend. Jesus formt ein völlig überraschendes Ende. Jetzt bekommen zunächst die zum spätesten Zeitpunkt, also in der 11. Stunde begonnen haben, ihr Gehalt. Einen Denar. Also die Teilzeitkräfte mit dem geringsten Arbeitsumfang bekommen den kompletten Tageslohn. Und erst da fangen quasi die Augen der anderen an zu leuchten. Also wenn die schon einen Denar kriegen und ich habe ja viel länger gearbeitet, dann muss ich doch eigentlich oh, ganz schön viel mehr kriegen. So hoffen sie natürlich. Aber das irdische Denken wird eben hier in die Falle gelockt. Und die Arbeitskräfte fangen im Gleichnis ja auch an zu murren, als sie dann doch nur den vereinbarten Denar erhalten. Seltsam ist das schon mit uns Menschen, oder? Wir wären doch mit so einem Denar zufrieden gewesen. Wir wollten ja für diesen Denar arbeiten, während wir jetzt diese Vollzeitkräfte, die am Anfang angefangen haben. Aber jetzt stimmt auf einmal diese Relation nach da hinten nicht mehr, sozusagen zu den späteren. Und prompt sind wir enttäuscht oder gar murrend. Dabei haben wir ja nicht weniger gekriegt, als eigentlich vereinbart war. Und dann ist auf einmal so ein Denar nichts mehr wert. Das ist komisch. So sind wir irgendwie, so sind wir auch erzogen. Aber das Ziel von Jesus ist es ja, den Menschen zu zeigen, dass es in Gottes Welt andere Regeln gibt. Die Letzten werden die Ersten sein. Gott kehrt unsere Maßstäbe um. Unser Anspruchsdenken gegen seine souveräne und unabhängige Entscheidung. Es geht um Gottes Welt, es geht um seine Regeln, andere Regeln. Und ich verstehe das so, dass dieser Denar, den Jesus da als Beispiel anführt, ja im Grunde diesen Platz im Himmelreich darstellt. Denn es geht ja ums Himmelreich. Und diese 12 Stunden sind unsere persönliche Lebensspanne. Wie lang auch immer die so ist. Das sind unsere 12 Stunden. Unser Gott ruft uns also, heißt das im Gleichnis, lebenslang immer wieder in sein Himmelreich, in ein Leben mit ihm. Und mit diesem Gleichnis, finde ich jedenfalls, zeigt Jesus ganz eindeutig, wir können uns den Himmel nicht verdienen. Egal wie lange wir drin gearbeitet haben, nicht erwirtschaften, nicht erarbeiten, gar nichts. Sondern wir kriegen ihn ein Denar geschenkt. Auch wenn wir erst ganz kurz vor unserem Lebensende dieser Entscheidung zustimmen oder dieser Einladung zustimmen, verheißt uns Jesus Lohn, einen Platz im Himmelreich. Vor ein paar Jahren gab es eine Frau im Hospiz als Gast. Dort werden die Sterbenden ja als Gäste benannt. Und sie fand die Bläsermusik, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung, die fand die Bläsermusik, die Martin mit seinen Bläsern macht, der spielt ja immer vor dem Hospiz die Choräle. Die schlichten, alten, guten Choräle aus dem evangelischen Gesangbuch. Und das fand sie offenbar so anrührend, dass es etwas irgendwie in ihr ausgelöst hat, im Hospiz. Und sie hat, also Gottes Werben um sie hatte also Erfolg. Sie hat sich noch im Hospiz taufen lassen. Ist das cool? Und sie ist dann zum Herrn gegangen. 11. Stunde. Ein Denar. Ein Himmelreich. Ist doch völlig cool, oder? Also das ist schon toll. Er hat ihr das nicht vorgerechnet, sondern er hat noch diese Taufe da zugange gebracht. Das ist schon also wirklich sehr, sehr besonders. Ich kann mit dem, was mir gehört, tun, was ich will. Genau, so ist Gott. Und da wir ja als Kinder Gottes gleichzeitig in zwei Welten leben, mit dem einen bei mir, mit dem anderen bei da, müssen wir so ein Gleichnis dann auch immer erstmal entschlüsseln. Oder genauer, nur wir als Kinder Gottes können überhaupt so ein Gleichnis entschlüsseln. Den anderen Menschen wird das wahrscheinlich einfach weiterhin wie seltsamer Kram klingen. Denn wir haben ja die zweite Hälfte unseres Denkens sozusagen, das, was Jesus uns schenkt, um so ein Gleichnis zu entschlüsseln. So viel jetzt zum Gleichnis selber. Ich möchte gerne aber noch mit euch einen anderen Aspekt anschauen. Jesus spricht ja hier von diesem Gutsbesitzer und das ist ein Bild vom Himmelreich. Also spricht er ja eigentlich von seinem Vater, von Gott. Und dann lasst uns doch mal schauen, wie genau in diesem Gleichnis Jesus von seinem Vater spricht. Zunächst mal verlässt der Gutsbesitzer früh am Morgen sein Haus. Also er ist der Aktive, er ist der, der losgeht, er ist der, der um die Arbeitskräfte sich bemüht. Die stehen nur rum. Das ist übrigens anders als heutzutage. Heutzutage stehen nicht die Arbeitskräfte rum, sondern die Unternehmer warten, bis sich die Arbeitskräfte beworben haben. In diesem Fall ist es anders. Hier geht der Unternehmer los und sucht sich Arbeitskräfte. Er geht los, er sucht sie, er lädt sie ein. Er geht ihnen sogar immer wieder nach, zur ersten, zur dritten, zur sechsten, zur neunten und dann nochmal zur 11. Stunde. Also 12 Stunden waren Arbeitstag. Immer wieder. Gott geht uns nach. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, wo das beschrieben wird. Er sucht seine Menschen. Schon im Garten Eden geht er und sucht Adam und Eva. Und er ist ja auch unser Hirte. Das heißt, er führt uns ja auch. wenn wir uns verirren, sucht er uns. Irgendwo gibt es so eine Erzählung, wenn man 99 Schafe verloren hat, nee, hat und eins geht verloren, dann geht man doch auf jeden Fall los und sucht dieses eine, bis man es gefunden hat. Und dann feiert man ein Freudenfest. Er leitet uns auf guten Wegen. Er ist ein aktiver, lebendiger Gott, der mit uns durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens geht, wandert. Und das steht hier auch in dem Gleichnis so. Ein weiteres, dieser umwirbt die Arbeitskräfte. Die Arbeitskräfte haben die freie Entscheidung, ob sie in diesem Weinberg arbeiten möchten oder nicht. Gott lässt uns immer die freie Entscheidung. Er wird uns nie zwingen. Dafür liebt er uns ja viel zu sehr. Aber er umwirbt uns. Helmut hat immer wieder gesagt, dass Gott zu uns sagt, hier ist Leben und Tod. Wähle das Leben. Komm, wähle das Leben. Und Gott lässt uns die Freiheit, uns für das Leben mit ihm zu entscheiden. Da steht in dem Gleichnis, ich will das auch nicht überstrapazieren, das Gleichnis, aber da steht das nicht drin, da standen 20 rum und 10 sind in den Weinberg gegangen. Aber wir haben diese freie Entscheidung, mit ihm oder ohne ihn zu leben. Letztendlich hätte auch Jesus völlig drastischere Formulierungen treffen können oder bemühen können. Sowas wie, er nahm seine Peitsche, schlug auf die Arbeit ein, beschimpfte sie und prügelte sie in seinen Weinberg. Hätte so eine Vorstellung von manchen irdischen Herrschern, die das so ähnlich dann auch tun täten, glaube ich. Aber hier geht es eben um seinen Vater. Und der ist anders. Dieser Vater umwirbt uns. Er wirbt für uns. Er wirbt für ein Leben mit ihm. Und in seiner großen Liebe hofft er auf unser Einverständnis. Ein weiteres. Der Gutsherr, also Gott, wartet die gesamte Zeit ab. Als es nun Abend geworden war, da beginnt die Auszahlung. Also Dinge dürfen bei ihm in Ruhe reifen und wachsen. Er hütet seine Ordnung, er hat da Ordnung drin. Da gibt es keine vorschnellen und hastigen Änderungen des Planes. Ach, das wird ja doch nichts, ich breche das Experiment mal ab. Nee, Gottes Dinge haben immer Zeit. Wir haben immer die Möglichkeit, uns zu entscheiden, darüber nachzudenken, ihn nochmal zu fragen. Also, wir müssen natürlich irgendwann eine Entscheidung treffen, klar. Aber die muss nie überhastet sein. Und so ist er ja auch nicht. Er wartet die Zeit ab, die notwendig ist. Ja, und als es dann um die Auszahlung des Lohnes geht, da entscheidet der Gutsbesitzer, wie da vorgegangen werden soll. Die Letzten bekommen als Erste den Lohn. Wir Menschen haben keinen Einfluss auf die Entscheidung Gottes. Gott ist souverän, er ist der ganz andere. Er hat die Regie. Und noch was. Als die Arbeitskräfte zu murren beginnen, begegnet er ihnen freundlich. Er nennt einen von ihnen sogar mein Freund. Und der Klang ist bestimmt nicht Freundchen, ich sag dir jetzt aber mal, sondern es ist mein Freund. Und dann erläutert er ihm sogar die Entscheidung. Unser Gott hört sich Klagen und Murren von uns an. Das sehen wir ganz, ganz deutlich in dem Psalm. Es gibt ja wirklich klare Psalmen, wo man so denken könnte, oh, so mit Gott zu reden, würde ich mich jetzt vielleicht nicht zwingen trauen. Aber er hat nichts dagegen. Ich bin davon überzeugt, weil solange wir ehrlich sind, dürfen wir ihm wirklich auch ehrlich sagen. Wir müssen dafür nicht total fromm werden, allerliebste Formulierungen finden. Wir dürfen ihm sagen, Herr, was ich hier sehe, ist Schrott und ich komme hier nicht mehr weiter, mach du. Das dürfen wir sagen und das ist auch richtig, richtig gut. Er hört sich auch unser Murren an, er begegnet uns freundlich und er nimmt das ernst. Wie oft haben die Menschen in der Bibel ihn nicht verstanden? Wie oft verstehen wir ihn auch nicht? Wie sehr verstehen wir auch nicht, dass er jetzt schon Helmut bei sich haben wollte? Das hätte auch noch ein bisschen dauern dürfen. Aber er nimmt unser Murren an und er spricht ernst und freundlich mit uns. Er erläutert sogar seine Entscheidung. Das finde ich unglaublich. Er weiß ja, dass wir unvollkommen sind. Und vor allem weiß er, dass seine Gedanken und unsere Gedanken null kompatibel sind. Das ist einfach ganz was anderes. Und als letztes ist mir noch aufgefallen, Gott hält uns den Spiegel vor. Bist du etwa neidisch? Ja. Ne? So ähnlich könnte es gehen. Er korrigiert unsere Fehler, bis wir sie auch wirklich sehen. Er korrigiert unsere falschen Gedanken, unsere falschen Einstellungen. Aber er tut es immer mit Respekt. Er beschimpft ja, dieser Gutsbesitzer beschimpft ja den Neidischen, den Murrenden nicht. Gott beschimpft uns nicht. Das macht er nicht. Gott nimmt uns ernst. Er nimmt uns als echtes Gegenüber. Und ich finde diesen Punkt, das ist für mich einer der unfassbarsten überhaupt. Wir haben einen Gott, der, keine Ahnung, 13 Trilliarden Sterne geschaffen hat. Irgendwie so eine Riesensumme habe ich mal gehört. Die alle irgendwie miteinander in Beziehung sind. Und die Erde ist gemessen an diesem nicht mal ein Staubkorn. Und auch diesem nicht mal ein Staubkorn, da leben wir. Und uns will er als echtes Gegenüber haben. Das ist der Hammer, oder? Wie unglaublich ist das eigentlich? Wir dürfen ihm ein echtes Gegenüber sein. Er wünscht sich eine Beziehung mit uns. Das ist doch, also in meine kleine Birne geht das nicht rein. Ich finde es unglaublich. Aber so einen Gott haben wir. Und das ist sehr, sehr schön. Ja, jetzt hoffe ich, dass ihr von diesem Gleichnis und auch von der Betrachtung dessen, wie Jesus diesen Gutsherrn, den seinen Vater beschrieben hat, irgendwie was mitnehmt jetzt in die Stille, wo ihr denkt, boah, das habe ich jetzt so noch nicht überlegt. Also wir gehen jetzt in die Stille und wir dürfen da einfach noch mal eine Weile das sacken lassen.